Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Tag am Sonntag. Das Thema der heutigen Diskussionsrunde ist Glaube oder Unglaube, das ist hier die Frage. Speziell begrüßen möchte ich unsere zwei Studiogäste, Signora Credo und der Herr Professor Dr. Zweifel. Sie sind beide Chirurgen auf ihrem Spezialgebiet Glaube und Zweifel. Meine erste Frage geht an Sie, Herr Professor Dr. Zweifel. Noch viermal schlafen und dann geht es doch eher spezielles Jahr 2020 zu Ende. Wie geht es Ihnen?
Tja, das Jahr 2020 ist schon gerade ein zweifelhaftes Jahr gewesen. All das, was passiert ist, unglaublich. Obwohl ich ja vieles mit meinem scharfen Verstand erklären kann, kommen mir schon ab und zu Zweifel, wohin das Ganze noch führen wird. Ich bin oft hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Angst, Freude und Sorge. Kaum gibt es einmal eine positive Nachricht, geht alles kurze Zeit später gerade wieder der Bach ab.
Danke für Ihre zweifelsfreie, ehrliche Antwort. Ja, man sieht Ihnen an, dass Sie eine sehr bewegte Zeit hatten. Signora Credo, jetzt zu Ihnen. Wie geht es Ihnen?
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Glauben Sie mir, auch ich schaue auf ein sehr bewegtes Jahr zurück. Wenn ich an den letzten Silvester denke, wie es mir dort gegangen ist, und wenn ich sehe, wie es mir jetzt geht, boah, dann kann ich nur staunen. Ich bin so dankbar.
Da gehören Sie vermutlich zu den wenigen glücklichen Personen, die von allem Übel im 2020 verschont worden sind und ein lockerflockiges Jahr hatten.
Also von lockerflockig kann nicht reden sein.
Es ist eigentlich... Wissen Sie, ich zweifle daran, ob Sie überhaupt checken, was so alles passiert ist. Staunen und dankbar sein. Wie kann man in dieser Zeit überhaupt solche Wörter ins Maul nehmen?
Hören Sie, auch ich habe Schwieriges und schmerzhaft erlebt im vergangenen Jahr. Aber das bedeutet doch nicht, dass ich gerade meinen Glauben verliere. Ich glaube...
Also glauben, das kann ich schon lange nicht mehr. Was gestern entschieden worden ist, das gilt heute schon bereits nicht mehr. Was letzte Woche noch Wert hatte, ist morgen bereits wieder wertlos. Das weckt in mir schon gewisse Zweifel. Also...
Signora Credo, Sie haben den Glauben angesprochen. Unser Thema vom heutigen Abend ist ja bekanntlich Glaube oder Unglaube. Das ist hier die Frage. Was glauben Sie?
Also ich glaube, dass es einen Gott gibt, der gut ist und der uns liebt. Ich glaube, dass...
Unglaublich, dass es heutzutage noch Leute gibt, die an solche Märchen glauben.
Herr Professor Dr. Zweifel, ich bitte Sie, lassen Sie doch bitte die Signora Credo ausreden.
Ich glaube, nein, ich weiß, dass Gott existiert.
Und warum glauben Sie das?
Wissen Sie, im vergangenen Jahr habe ich ein paar schwierige Zeiten erlebt.
So, ich höre.
Bitte, Herr Professor Dr. Zweifel, lassen Sie Signora Credo ausreden.
Wieso glauben Sie mir eigentlich nicht, dass ich schwere Zeiten hinter mir habe?
Sie sehen mir viel zu entspannt und zufrieden aus.
Aha, und daraus schließen Sie, dass es keine Schwierigkeiten und Probleme gibt in meinem Leben?
Naja, meistens sieht man es den Leuten schon gerade an, wenn es ihnen nicht gut geht oder sie frustriert sind. Man sieht es ihre Haltung an, ihren Blick. Oft merkt man es auch im Gespräch mit ihnen. Im Moment wird ja nur über Corona diskutiert, Angst verbreitet und über die Einschränkungen geschimpft. Nicht einmal am Ende des gestörten Jahres ist eine Besserung und Hoffnung in Sicht. Das ist ja wirklich zum Verzweifeln.
Signora Credo, warum sind Sie denn so klasse, obwohl Sie, wie Sie sagen, auch Probleme haben? Und auch mit dem Virus konfrontiert sind. Ich denke, das würde den Herr Professor Dr. Zweifel und unsere Zuschauer sicher auch interessieren.
Ja, schauen Sie, ich glaube, dass jeder von uns immer wieder in schwierigen Situationen steckt. Das können gesundheitliche, familiäre, finanzielle oder andere Gründe sein. Und wie ich schon erwähnt habe, glaube ich, dass Gott, der Allmächtige, der jeder von uns ganz persönlich kennt und liebt, Kontrolle in dieser unglaublich herausfordernden Zeit nie verloren hat. In seinem Wort in der Bibel verspricht er uns, dass er uns keinen Moment allein lässt und uns mit allem versorgt, was wir nötig haben.
Wie können Sie sich da so sicher sein?
Ja, wissen Sie, ich bin mir nicht immer so sicher. Es gibt immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich zweifle, ob es Gott wirklich gut mit mir meint, ob er wirklich immer bei mir ist.
Aha, sehen Sie?
Ja, es gibt Zweifel in meinem Leben. Aber meine Zweifel stellt Gottes Kraft, seine Souveränität und seine Größe nie in Frage. Mein Zweifel stellt vielmehr meinen Glauben in Frage. Und ja, mein Glauben und mein Vertrauen ist manchmal am Schwanken und hat an einem kleinen Ort Platz.
Und was machen Sie denn?
Dann gehe ich mit meinem kleinen Glauben zu dem grossen Gott. Gott verspricht mir nämlich, dass ihm alles möglich ist, wenn ich ihm Vertrauen tue.
Und was ist, wenn Sie dem grossen Gott nur ganz wenig vertrauen, wenn Ihr Vertrauen nur ganz klein ist? Ist denn alles im Eimer? Lass Gott sie denn hängen?
Natürlich, es heisst ja, Gott straft sofort.
Ja, wenn Gott wie ein Mensch reagieren würde, wäre er vermutlich von mir enttäuscht, hätte keine Geduld mehr mit mir und würde mich vielleicht hängen lassen. Aber Gott ist eben Gott. Weil er mich gemacht hat, kennt er ja alle meine Schwächen und mein ganzes Versagen bestens. Ich kann und ich muss nichts vor ihm verstecken, weil er mich so oder so liebt. Wenn ich mir seine Liebe mit guten Taten und einem starken Glauben verdienen muss, ja, dann hätte ich eh schon verloren.
Wie sieht denn Ihr Glaube so ganz praktisch aus?
Mein Glaube wächst, je näher ich am Herz von Gott bin.
Oje, oje, ich kann es nicht glauben, was ich da höre. Das klingt mir zu fest nach Emotionen und stark überdimensioniertem Vorstellungsvermögen.
Sie glauben also nicht, dass es Gott wirklich gibt, dass er sich für mich interessiert und dass eine Beziehung mit ihm möglich ist?
Tja, da habe ich schon meine Zweifel. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich habe schon einige wissenschaftliche Studien begleitet. Und dabei habe ich Gott weder gesehen, gehört noch berührt. Und darum fällt es mir sehr schwer zu glauben. Ich muss zuerst mal einen echten Beweis haben.
Da bin ich Ihnen eindeutig im Vorteil. Ich habe zwar weniger im Kopf, dafür mehr im Herz. Wissen Sie, wenn Gott sich erklären und beweisen lassen würde, wäre er nicht mehr Gott. Es ist für mich eigentlich ziemlich entspannend zu wissen, dass sich ein grosser, allmächtiger Gott für mich interessiert, dass ich ihm wichtig bin. Da kommt mir gerade eine Erinnerung an meine Kindheit in den Sinn. Darf ich die echt erzählen?
Ja, natürlich, gerne.
Wenn mein Vater amigs frei hatte, sind wir oft wandern. Mein Vater hat dann die Wanderkarte jeweils gut studiert. Bevor wir losgezottelt sind, haben wir gewusst, dass der Papi genau weiss, was durchgeht. Meine Aufgabe war, nicht im Bett zu liegen bleiben, nachdem mich der Vater geweckt hat, sondern die richtigen Kleider anzulegen. Die Wanderhose, die Wandersocken, ein atmungsaktives T-Shirt und einen warmen Pulli. Das richtige Schuhwerk und der Regenschutz hat natürlich auch nicht fehlen. Beim Zworgen war wichtig, dass ich genug esse, nicht dass ich allzu schnell schlapp mache. Dann sind wir gestartet. Ich wusste, dass ich mich voll und ganz auf meinen Vater verlassen kann. Er hat den Weg kennt und hat genau gewusst, wo es einen Bach mit frischem Wasser hatte, damit wir unsere Flaschen auffüllen durften. Bei schwierigen oder gefährlichen Wegstücken hat mich der Vater an seine Hand genommen. Und das Schönste war, wenn ich mal gestolpert bin oder mir weh gemacht habe oder auch einfach, wenn ich zu müde war, hat mich der Vater auf seine Schulter genommen. Mein Vater hat nie von mir verlangt, dass ich bei schwierigen und gefährlichen Wegstücken alleine gehen musste. Nein, er war immer bei mir. Auch sogar dann, wenn ich an seiner Hand Angst hatte und ihm nicht vertraut habe. Dann hat er mich sicher ans Ziel gebracht. Und er war nicht enttäuscht von mir. Er hat auch nicht mit mir geschimpft. Er hat mich fest in seine Arme genommen. Und dann habe ich seine starken Muskeln gespürt. Und das hat mir mega viel Sicherheit gegeben.
Signora Credo, was hat die Geschichte jetzt bitte sehr mit dem Glauben oder mit Gott zu tun?
Wenn ich vorher gesagt habe, dass mein Glaube, mein Vertrauen wächst, je näher ich an Gottes Herz bin, ist es so wie damals, als mein Vater durch schwieriges und steiles Gelände gedreht hat. Mein Glaube wächst, wenn ich in schweren Zeiten Gottes Hand ergreifen kann. Ich erlebe immer wieder, dass Gott in meinem Stolpern, in meinen Niederlagen mit mir ist und mich nicht verurteilt. Er vergibt mir und hilft mir immer wieder auf. Und wenn ich den Wanderweg wieder mal verlasse, weil ich gemeint habe, ich wüsste es besser, wo mein Weg durchgeht und mich dann verlaufen habe, dann darf ich immer zu Gott rufen. Weil er mich liebt. Er lässt mich nicht in meinem Elend hocken. Er kommt und nimmt mich an der Hand und führt mich zurück auf den richtigen Weg. Weil Gott sucht sich nicht Menschen mit einem grossen Glauben. Nein, Gott sucht Menschen, die an einen grossen Gott glauben.
Signora Credo, ich bin schon fast ein bisschen neidisch auf Sie. Ich hätte auch gerne so einen festen Glauben wie Sie. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Professor Dr. Zweifel?
Ja, die Geschichte mit Ihrem Vater hat mich schon beeindruckt. Ich habe in meiner Kindheit einen zuverlässigen Vater vermisst. Einen, der mich gerne hätte. Ich kann einfach nicht glauben, dass es jemanden gibt, der immer für mich da ist und sich für mich interessiert. Ich glaube, ich kann gar nicht glauben.
Das ist mit besorgten und verzweifelten Vater in der Bibel genauso gegangen. Und der Vater hat dann einfach zu Gott gesagt, ich glaube, hilf mir doch, dass ich meinen Unglauben überwinden kann. Und das genügt. Wir können Gott einfach das kleine bisschen Glauben herstrecken und Gott freut sich darüber. Er nimmt das bisschen Glauben und auch den riesigen Berg von Zweifel. Und im Unterwegssein mit Gott wird ihr Glaube wachsen und ihre Zweifel werden immer kleiner.
Wir sind am Ende von unserer Sendung angekommen, Tag am Sonntag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Signora Credo und Herr Professor Dr. Zweifel, für das interessante Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuschauer, noch Fragen haben, können Sie nach der Sendung gerne noch zu Kreuz kommen. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Jahreswechsel, Gottes Segen und gute Gesundheit. Auf Wiedersehen miteinander.
Wer von euch weiss die Jahreslosung vom 2020 noch? Das ist jetzt nicht so eine schwere Frage. Laut und deutlich.
Ich glaube, hilf mir im Unglauben.
Genau, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder, je nach Übersetzung, ich glaube, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Also eigentlich ist schon alles gesagt, da vom Podiumsgespräch her. Dort ist auch um das gegangen. Die Ausgangssituation ist folgende. Jesus ist mit seinem harten Kern, das heisst der Petrus, der Jakobus und der Johannes, auf dem Berg. Und dort war die Verklärung von Jesus. Die Verklärung, was ist das? Auf dem Berg hier oben ist Jesus, ist seine göttliche Natur bestätigt worden. Von Jesus. Der Mose und der Elia, wir können einfach erinnern, sind auch dabei, sind auch erschienen. Der Mose hat eigentlich das Gesetz aus dem Alten Testament repräsentiert und der Elia hat die prophetische Voraussage über Jesus repräsentiert. Ihr Erscheinen, also dass der Elia, der Mose mit Jesus dort auf dem Berg sind, ist eigentlich die Erfüllung von all dem, was im Alten Testament über Jesus vorausgesagt worden ist und dass Jesus das alttestamentliche Gesetz erfüllt hat. Sogar Gottes Stimme ist hörbar gewesen, akustisch. Also stellt das euch jetzt mal vor, ihr dürftet mit euren zwei Kolleginnen oder Kollegen auf dem Berg sein, mit Jesus, mit dem Mose, mit dem Elia und ihr hört die Stimme von Gott, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Das ist ein extrem eindrückliches Erlebnis, denke ich, für die Jünger. Das geht uns allen auch so. Und dort ist die Autorität von Jesus zementiert worden und klar worden. Der Petrus wollte ja noch Hütten bauen. Kommt, lasst uns Hütten bauen. Und sein Gedanken war mehr so ein bisschen Stiftshütten, wo die Herrlichkeit von Gott, ja, das Volk Israel, durch die 40 Jahre Wüstenwanderung begleitet hat. Der Petrus hatte Lust gehabt, die Herrlichkeit, die sie da erlebt haben auf dem Berg, wie festzumachen und einzupacken und zu konservieren und dort zu bleiben. Aber das war nicht die Idee vom Ganzen. Sondern sie sind nach dieser Herrlichkeit zurück ins Tal. Geht uns etwa die auch so, oder? Nicht nur von einem physischen Berg runter ins Tal, sondern auch von so Hochzeiten wieder runter ins Tal. Also ein unglaublich starkes Erlebnis haben sie auf dem Berg gehabt, aber sie müssen wieder zurück. Und beim Abstieg, was sehen sie unten im Tal? Die Überreste der Jünger, die nicht dabei waren, sind irgend aus einem Grund in ein Streitgespräch verwickelt mit ein paar Schriftgelehrten. Ein heftiges Streitgespräch war das. Jesus ist dazu gekommen und hat gefragt, hey, um was geht es eigentlich? Ob er die Frage hätte ich stellen müssen, frage mich, er hätte doch genau gewusst, um was es geht. Aber er wollte wissen, hey, was ist passiert? Warum streitet ihr? Und wir lesen in Markus 9, ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer, wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete, seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Oder eben, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Stellt sich jetzt die Frage, ja, was ist denn Glaube? Signora Credo hat alles gegeben, um dem Herrn Professor Dr. Zweifel zu erklären, was eigentlich Glauben ist. Im Hebräer 11, Vers 1 steht auch eine Definition, das heißt dort, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also, Jesus kommt vom Berg oben runter, wo er eindrücklich erlebt hat, wie seine Sohnschaft, seine Autorität bestätigt worden ist. Und im Tal trifft er auf einen verzweifelten Vater, der so grosse Hoffnung hat, dass die zurückbleibenden Jünger seinen Sohn von dem bösen Geist befreien könnten. Aber es hat nicht geklappt. Ob jetzt das Ausbleiben von dieser Heilung respektive Befreiung der Grund war für diesen Streitgespräch, das können wir nur vermuten. Keine Ahnung. Und der Vater hätte ja eigentlich zu Jesus willen. Ich könnte mir vorstellen, dass seine Überzeugung und sein Glaube, dass Jesus seinen Bub heilen könnte, am Anfang doch noch recht stark war. Sonst hätte er doch den Weg nicht unter die Füße genommen und hätte den Bub nicht daher gebracht. Aber Jesus war nicht da, nur ein paar von seinen Jüngern. Die haben zwar ein paar Tage vorher auch Menschen geheilt und auch Dämonen austrieben. Und der Vater muss irgend über Dorftratsch oder wie auch immer gehört haben, da gibt es Männer, die im Namen von Gott heilen können und Dämonen austreiben. Und das hat doch seine Zuversicht beflügelt. Und er hat gedacht, da besteht noch Hoffnung für unseren Sohn, da gehen wir her. Aber ausgerechnet jetzt, wo er da ist, hat es nicht geklappt. Der Glaube und die anfängliche Überzeugung vom Vater hat vermutlich auch angefangen zu wanken. Er hat eventuell zweifelt, ob sein Sohn da wirklich Hilfe kriegt. Und jetzt steht er vor Jesus. Heb Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu doch etwas, um Himmels Willen, wenn du kannst. Der verzweifelte Vater hat erlebt, dass die Jünger es nicht geschafft haben. Also der letzte Hoffnungsschimmer ist noch Jesus. Und die Jünger, muss man schon sehen, die sind kurz vorher wirklich immer erfolgreicher Outreach gewesen. Also wenn ihr Kapitel vorher lest, dort hat Jesus sie zum Zweiten ausgesendet. Dort haben sie ihnen Vollmacht gegeben, was, über Skorpione und Schlangen zu treten und heilen und austreiben. Also das ist nicht einfach so etwas gewesen, sondern die haben das geschafft, die haben erlebt, wie Gott durch sie befreit. Aber der böse Geist bei dem Bub haben sie es nicht austreiben. Von Wolke 7, von diesen vielen Wundern, die sie erlebt haben, ist ihr Glaube wahrscheinlich auch geschrumpft, wie man bei einem Ballon die Luft rauslässt. Und sie haben vielleicht auch angefangen zu zweifeln. Auch der Vater hat zweifelt. Endlich nach so vielen Jahren vom Leiden für seinen Sohn, für die ganze Familie, endlich hat er einen Silberstreifen am Horizont gesehen. Damals glaube ich nicht, dass man so viele Medikamente hatte, wie man es heutzutage sieht. Es hat auch kein Internet gehabt, wo man googeln konnte, was muss ich machen, wenn mein Sohn zuckt und am Boden kennt und schäumt. Es hat auch keine Kinderklinik gegeben, wo man den Sohn nicht mal bringen konnte und gewusst, er ist gut aufgehoben. Nein, sie mussten selber schauen. Und die waren extrem am Ende ihrer Kräfte, denke ich. Also, die haben ja so viel mal Angst gehabt, dass der böse Geist ihren Sohn umbringt, entweder im Feuer oder im Wasser. Die haben vermutlich keine ruhige Minute mehr gehabt. Und in diese Situation gehören sie, da gibt es einen, der Wunder tut. Also die Eltern gehen und suchen Jesus und seine Jünger und bitten um Heilung, aber es klappt nicht. Es gibt eine riesige Diskussion anstatt der Befreiung. Vielleicht mussten sich die Jünger rechtfertigen bei den Schriftgelehrten. Vielleicht hat es darum Streit gegeben. Keine Ahnung. Und mitten in ihnen platzt Jesus. Also vom Berg vor Verklärung wutscht in das Getümmel, in das Gestreit. Und der Vater fasst ganz kurz zusammen, warum er da ist, was passiert ist, was er von Jesus erwartet. Und Jesus ruft gerade zuerst mal aus. Ich weiss nicht, wie viele Dezibel, ob leisiger oder lauter, aber ihr seid ihr Ungläubigen. Wer meint er mit dem? Wer sind jetzt da die Ungläubigen? Sind es die Jünger, die plötzlich an ihrem Auftrag und am Wirken von Gott zweifeln, weil es eben ausgerechnet heute nicht funktioniert hat mit dem Austreiben von dem bösen Geist? Oder meint Jesus die Schriftgelehrten, die die 5 Bücher Mose, die Schriften vom Alten Testament ja wirklich super gut kennen und schon x-mal abgeschrieben haben, die schon so viel von diesen Verheißungen gelesen haben, von diesen Prophetien, die von Jesus gezeugt haben, dass der kommen wird, wo sie auch nicht geglaubt haben, wo sie zweifelt haben, dass das die Wahrheit ist? Meint Jesus mit den Ungläubigen echt die? Oder richtet sich der Ausruf von Jesus an den enttäuschten Vater, wo wirklich nicht mehr sicher ist, ob das stimmt, was er über Jesus gehört hat. Jesus will den Bub sehen. Sie bringen ihn zu ihm und was passiert? Der böse Geist weiss aber blitzartig, mit dem er es da zu tun hat. Und zwar gibt er noch einmal Gas, er wirft den Bub zu Boden, der Bub hat einen Anfall, er schäumt, er dreht sich und versucht aber vergeblich, seine Macht nochmals zu demonstrieren. Aber für den Vater ist das wie nochmals das Tröpfchen, das das Fass überläuft. Er bittet Jesus inständig, heb Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Noch schnell, der böse Geist hat nicht einen Moment daran zweifelt, mit welcher Autorität und Macht er zu tun hat. Der hat Jesus erkannt und hat gewusst, da habe ich keine Chance mehr. Da ist fertig jetzt, Endstation. Tu etwas, wenn du kannst. Was heisst, wenn ich kann, fragt Jesus. Und dann kommt so ein Hammersatz, finde ich. Jesus sagt, alles ist möglich für den, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wenn es jetzt das gibt, ist so ein Messgerät, wo wir mal den Glauben von jedem von uns messen könnten. Wir nehmen das Wunder, wer an der Top ist und dem, wo alles möglich wäre. Irgendwie so wünschen wir uns doch das, oder? Es gibt ja auch, an einer anderen Stelle von der Bibel heisst, wenn dein Glaube so gross wäre wie ein Senfkorn und das ist munzig klein, dann könntest du dem Mulberrybaum sagen, hey, reiss dich aus mit den Wurzeln und verpflanz dein Meer. Das kann ich nicht einem Rüebli im Garten befehlen, das geht auch nicht. Und dann gibt es noch die andere Stelle, wenn wir einen starken Glauben hätten, könnten wir dem Baum, dem Berg sagen, verschwind, oder? Also dann müsste ich doch davon das Topf eben sein. Eigentlich. Alles ist möglich dem, der glaubt, verspricht Jesus. Und jetzt der verzweifelte Vater, der zücht jetzt nicht den Kopf ein und schleicht sich davon. Er sagt nicht, ja, Scheibenkleister, oder? Logisch ist es nicht gegangen, mein Glaube war einfach zu klein gewesen. Komm, Bub, wir gehen heim. Wir können unseren Glauben trainieren und wenn er dann genug gross ist, dann kommen wir wieder und dann wird es dann ja schon klappen. Nein, er reagiert anders und ich finde das so cool, wenn er reagiert. Er ruft, nicht er sagt, er flüstert es auch nicht, sondern er ruft es. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also er streckt Jesus seinen ganzen Glauben her und ihm ist klar, dass sein Glaube eigentlich viel zu klein ist. Er hat begriffen, aus eigener Kraft reicht es eh nicht. Hilf meinem Unglauben. Er sagt mit dem zu Jesus: Jesus, eigentlich glaube ich dir, dass für dich alles möglich ist. Aber in meinem Herz hat es doch auch noch Zweifel. Und ich bringe dir gerade beides. Weil ich vertraue, dass du mich und meinen Sohn nicht wegweisest. Ich staune über den Vater, der den ganzen, seinen gesamten Glauben und ist eben auch noch so klein. Er hebt Jesus her und gleichzeitig auch sein Leiden, seine Unfähigkeit und sein Versagen, er versteckt das nicht, sondern auch diesen Teil hebt Jesus her und bittet Jesus, dass er doch seinen Glauben wachsen lässt. Er ist voll transparent in seinem Hoffen, in seinem Glauben, aber auch in seinem Leiden und in seinem Versagen. Und Jesus macht nicht rechts umgekehrt. Er wendet sich nicht ab. Sein Erbarmen ist so viel grösser wie der Unglaube von dem Vater. Und das Wunder geschieht. Und zwar nicht wegen dem Glauben von dem Vater. Jesus heilt den Bub. Und ich bin überzeugt, dass der Glaube von dem Vater in dem Moment einen riesen Schub erlebt hat. Und dass seine Zweifel, sein Unglauben kleiner geworden sind. Ich habe schon vorher Hebräer 11,1 gelesen. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wikipedia definiert es so: Glaube ist Glaube als gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, Fakten oder Ähnlichem bestimmte, unbedingte Gewissheit, Überzeugung. Glaube wird definiert als gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, Fakten oder Ähnlichem bestimmte, unbedingte Gewissheit und Überzeugung. Also Gewissheit, Überzeugung ist nicht ja vielleicht und es könnte sein und eventuell. Überzeugung ist entschieden, Überzeugung ist klar. Etwas, wo ich draufstehen kann, etwas, das verhebt. Ich habe für mich eine Definition aufgeschrieben. Glauben und Vertrauen basiert auf einer Grundlage, wo ich vorher nicht überprüft habe, ob sie mich wirklich trägt. Und das ist mir in den Sinn gekommen, wir sind vor ein paar Wochen auf einem Flühlenpass, wo die zwei Seen gefroren waren und es noch keinen Schnee gegeben hat. Und sind dort Schlittschuhe. Und das meiste Eis war so wie im Eistraum, also so weissgrau. Man hat es gesehen, oder? Und hat gewusst, dass es dreht. Und da hatte es so einen Spickel. Dort war wirklich schwarz Eis. Das war schwarz. Wenn vielleicht die Sonne oder das Licht reingeschaut hätte, hätte man vielleicht, ich weiß auch nicht, ein bisschen tiefer runter gesehen. Und das hat mit mir etwas gemacht, dass ich dann mit dem Schlittschuh drüber fahre. Oder das andere Eis habe ich wie gesehen und kennt, aber das schwarze Eis hat bei mir so, oh, hebt das wirklich? Das war noch ein spezielles Erlebnis. Also du kannst deinen Glauben nicht auf Zalando bestellen und du kannst deinen Glauben auch nicht dir intravenös reinspritzen lassen. Würde man es sonst bestellen, wäre wahrscheinlich schon längst ausverkauft. Dein Glauben ist mehrheitlich eine Beziehungsangelegenheit. Es ist doch so, je besser ich jemanden kenne, umso eher vertraue ich dieser Person, wenn sie vertrauenswürdig ist. Je besser du Gott kennst, das hat uns ja auch Signora Credo gesagt, je näher du am Herz von Gott bist und du dich klar entscheidest, das hat eben mit dieser Überzeugung zu tun, dass du dich entscheidest, ihm, Gott und seinem Wort mehr zu glauben als deinen Gefühlen, deinen Umständen oder den Meinungen von Menschen, umso stärker wird dann dein Glaube. Und je mehr du von Gottes Geist erfüllt bist, umso näher bist du an seinem Herz. Im Johannes 7, 37 bis 39 steht: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. denn die Schrift sagt, dass Ströme lebendigen Wassers aus den Herzen derer fließen werden, die an mich glauben. Also Ströme vom lebendigen Wasser, wo aus meinem Herz fließt, wenn wir an Gott glauben. Ihr kennt das Sprichwort, wie es das Herz voll ist, geht der Mund über. Das ist die Frage, strömt aus deinem Herz auch lebendiges Wasser? Und lebendiges Wasser würde ich als mit Liebe, Freude, Gelassenheit, Zuversicht, Glauben definieren. Oder ist dein Herz voller Zweifel, Ängste, Nöte und Sorgen? Füllst du dein Herz mit dem Glauben, dass Gott gut ist, dass er dich liebt, dass er das Beste für dich will, auch wenn die Umstände vielleicht gerade eine ganz andere Sprache reden? Jesus sieht deinen Glauben. Er sieht dein Vertrauen. Es ist ihm unendlich kostbar. Und er hat nicht so einen Himmelswagen, goldige, wo er dann deinen Glauben draufleitet und sagt, sorry, ist gerade ein bisschen zu wenig. Kannst später kommen. Nein, er wiegt es nicht ab. Er verurteilt dich auch nicht, wenn Zweifel in deinem Herz ist. Er kennt deine, er kennt meine Glaubensgrenzen. Und er weiß um seine Möglichkeiten. Er freut sich, wenn du ihm heute deinen grossen oder vielleicht auch deinen kleinen Glauben herhebst und ebenso auch deinen Unglauben, dein Misstrauen, deine Ängste und deine Zweifel. Weil genau dort will er dir begegnen, in deinem Herz. Und er will dir helfen, er will dich heilen, er will dich befreien, er will dich aufrichten und er will deinen Glauben stärken. Amen.